Neue Bundesregierung, Alter zumindest an Amtsjahren, Alter Vorstand des Aufsichtsrates des AOK-Bundesverbandes. Herzlich willkommen, Dr. Susanne Wagenmann, Vertreterin der Arbeitgeberseite und für die Versichertenseite Knut Lambertin. Wir nutzen ja immer die parlamentarische Sommerpause zu einer mehr oder weniger umfassenden gesundheitspolitischen Bestandsaufnahme. Mein Name ist Ralf Breitkopf. Frau Wagenmann, ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. Jetzt, wo die Sommerpause angefangen hat, haben Sie sich schon ein wenig erholen können nach Neuwahlen und neuer Bundesregierung oder kommt das noch?
Ja, ich glaube, das Erholen fällt dieses Jahr aus. Ich hoffe da sogar ein bisschen drauf, um ehrlich zu sein. Denn wir haben so große Herausforderungen vor uns, dass wir uns eine Sommerpause, auch eine parlamentarische Sommerpause, eigentlich gar nicht leisten können. Wir müssen jetzt rasch Gesetze auf den Weg bringen. Die ersten im Gesundheitsbereich sind ja auch schon gekommen, zum Beispiel Pflegekompetenzgesetz. Aber jetzt muss nachkommen die Stabilisierung der Finanzen in der Pflegeversicherung und in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da müssen alle ihre Hausaufgaben im Ministerium auch jetzt in der Sommerpause machen.
Herr Lambertin, also auch Ihrerseits keine Urlaubspläne?
Persönlich sieht das natürlich nochmal anders aus. Persönlich werde ich schon auch in Urlaub gehen. Aber politisch wäre eine Sommerpause fatal. Aber das haben wir ja auch schon in den letzten Jahren eigentlich nicht erlebt, dass es in der Gesundheitspolitik noch eine echte Sommerpause gibt.
Die neue Bundesregierung unter Kanzler Merz ist jetzt knappe 3 Monate im Amt. Bevor wir auf die ganz konkreten Inhalte, einiges haben Sie beide ja schon angesprochen, eingehen wollen, vielleicht noch eine andere Frage. Die neue Gesundheitsministerin Nina Warken hat einen kommunikativeren Stil versprochen. Was ist davon zu spüren, Herr Lambertin?
Auf jeden Fall ein freundlicherer, zugewandter Ton. Das lässt sich jetzt schon feststellen, inwieweit die Kommunikation dann noch mit Inhalten gefüllt wird, bleibt über die von Ihnen dargestellte Sommerpause noch zu erwarten.
Frau Wagenmann, welchen Eindruck macht Frau Warken auf Sie?
Nun, ich glaube, was richtig ist, ist, dass die einschlägigen Player im Gesundheitswesen und vor allem auch die Sozialpartner in die vorgesehenen Kommissionen mit eingebunden werden. Das ist ja tatsächlich im Vergleich zu vorher ein Novum, wo man solche Kommissionen eben gerade nicht mit Playern, zum Beispiel Krankenkassen oder den Sozialpartnern, besetzt hat. Jetzt warten wir auf die Einsetzung und bringen uns gerne ein und hoffen tatsächlich auch, dass entsprechend das Fach-Know-how, was da ist, auch entsprechend berücksichtigt wird. Denn nur so können am Ende des Tages auch Gesetze rauskommen, die tragfähig sind.
Also Sie haben noch keine Einladung bekommen. Die GKV-Reformkommission soll ja im nächsten Jahr starten.
Nein, ich habe persönlich noch keine Einladung bekommen.
Herr Lambertin, wird es nicht ohnehin ein bisschen zu knapp mit etwaigen Reformen, wenn insbesondere hinsichtlich der GKV-Reformen die Kommission erst im nächsten Jahr startet?
Der Zeitrahmen ist, wie Sie beschrieben haben, sehr eng, vor allen Dingen, weil es ja auch um einen Interessenausgleich geht zwischen Beitragszahlenden und dann Leistungserbringerinnen, Leistungsträgern. Das wird eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass die Frau Bundesgesundheitsministerin da entsprechend der veränderten Tonlage auch eine veränderte Kommunikationsbereitschaft gegenüber den Playern im Gesundheitswesen an den Tag legt.
Nina Warken schließt im Fall der Fälle höhere Beiträge ab dem nächsten Jahr nicht mehr aus, warnt zumindest davor. Ich frage Sie das mal nicht nur als Aufsichtsratschef des AOK-Bundesverbandes, sondern auch als Verwaltungsratschef der AOK Nordost, der Sie ja auch sind. Wie weit lässt sich an der Zusatzbeitragsschraube überhaupt noch drehen? Ich nehme mal nicht an, dass die schwarz-rote Koalition den gesetzlichen Beitragssatz von 14,6% erhöhen wird.
Die Beitragsschraube wird so lange ungefährlich bleiben im Verhältnis der Krankenkassen untereinander, solange die Spreizung nicht zu weit auseinandergeht. Wenn wir wieder in eine Situation kommen, wo es einen Beitragsunterschied von 5-6% gibt, wird das Thema Qualitätswettbewerb in der Krankenkasse keine Rolle mehr spielen, sondern nur noch ein reiner Preiswettbewerb. Und dem muss sich die Politik stellen und wir alle dann auch, was das bedeutet und wie wir dem entsprechend entgegenwirken können. Eine dermaßen eine Beitragsspreizung von 5-6% ist systemgefährdend. Der zweite Punkt ist, erhöhte Beiträge müssen gekoppelt sein auch an Versorgungsfortschritt. Die Schraube lässt sich nur insoweit weiter drehen, wie die Menschen bereit sind, das auch zu zahlen. Und ich glaube, dass es da bei den Versicherten und ihren ArbeitgeberInnen unterschiedliche Gesichtspunkte gibt. Die Versicherten sind bereit, höhere Beiträge zu zahlen, wenn es einen entsprechenden Versorgungsfortschritt dabei gibt. Jedoch nicht immer weiter höhere Preise bezahlen, wenn das mit schlechteren Leistungen einhergeht, schlechteren Facharztterminen etc. etc. Die Probleme im Gesundheitswesen sind ja bekannt und die Versicherten sind nur beschränkt bereit, diese weiter zu bezahlen, immer mit höheren Preisen.
Immerhin, Frau Wagenmann, der Bundesfinanzminister will der GKV und der sozialen Pflegeversicherung Darlehen gewähren von 4,6 beziehungsweise 2,0 Milliarden Euro in diesem und im nächsten Jahr. Lars Klingbeil leiht Ihnen also Geld. Haben Sie sich schon bei ihm bedankt?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist sogar ein Punkt für große Kritik, denn diese Darlehen bringen ja gar nichts. Sie verschleiern die Problematik, sie mindern den Reformdruck und verschieben die Probleme in die Zukunft. Denn das Geld ist nur geliehen, zurückgezahlt werden muss es und die Situation wird ja nicht besser. Vor allem, da wir in der GKV kein Einnahmenproblem haben, sondern ein Ausgabenproblem. Und wie bitte soll ein Ausgabenproblem durch ein Darlehen besser werden? Das ist mir überhaupt nicht einsichtig. Wir haben tatsächlich aus unserer Sicht genügend Geld im System. Wir sind das teuerste Gesundheitssystem der EU, das zweiteuerste in der OECD nach den USA. Wir haben leider nur mittlere gesundheitliche Outcomes. Das zeigt, dass wir enorme Effizienzreserven haben, die wir durch Strukturreformen heben können. Ein Punkt, der zum Beispiel zu einer besseren Effizienz beitragen könnte und der hoffentlich von der Gesundheitsministerin angegangen ist, ist zum Beispiel ein Primärversorgungssystem, dass wir die Patientinnen und Patienten besser im System steuern, dass sie auch bessere Leistungen dann tatsächlich bekommen. Und warum sind steigende Beiträge überhaupt ein Problem? Naja, wir sind beim Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz mittlerweile bei 42% angelangt. Unsere Prognosen zeigen, dass wir bis 2035 einen Beitragssatz bis zu 50% haben könnten. Das sind dann nur die Sozialbeiträge. Dazu kommen ja noch Steuern. Das ist tatsächlich in einer Höhe, die für die Wirtschaft nicht tragbar ist, die extrem den Wettbewerbsstandort Deutschland gefährdet, aber eben auch tatsächlich den Versicherten und den Beschäftigten immer weniger Geld in der Tasche lässt. Und das macht eben so deutlich, warum wir einen extrem hohen Reformdruck haben.
Etwas weiter scheinen die Reformbemühungen im Pflegebereich zu sein. Vor ziemlich genau 3 Wochen hat sich eine Bund-Länder-Kommission unter dem Titel Zukunftspakt Pflege konstituiert. Bis Dezember sollen die Beratungen abgeschlossen sein. Im Januar 2026 soll der Gesetzgebungsprozess beginnen. Welche Erwartungen haben Sie an die Kommission?
Das ist eine sehr gute Frage, vor allem weil man ja hier auf die Zusammensetzung der Kommission schauen kann. Sie haben es schon zu Recht gesagt, das ist eine Bund-Länder-Kommission. Bei einer solchen Kommission, gerade im Bereich der Pflege, besteht natürlich die Gefahr, dass sie, ich sage es in Anführungszeichen, Verträge zulasten Dritter schließen. Denn schon heute kommen Bund und Länder ihren Verpflichtungen, in ihren Finanzierungsverpflichtungen im Bereich der gesetzlichen bzw. der sozialen Pflegeversicherung nicht vollumfänglich nach. Zum Beispiel könnten die Eigenanteile in den Pflegeeinrichtungen für die Pflegeheimbewohnenden deutlich niedriger sein, wenn die Kommunen ihren Investitionsverpflichtungen nachkämen. Sie könnten auch niedriger sein, wenn der Bund seiner Verpflichtung nachkäme, zum Beispiel Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige zu bezahlen bzw. die Ausbildungskosten zu bezahlen, anstatt sie die Pflegeheimbewohnenden zahlen zu lassen. Und wenn die beiden sich jetzt zusammensetzen und überlegen, welche Reformen wir machen, wenn sie vorher schon nicht ihren Verpflichtungen nachkommen, besteht natürlich die Gefahr, dass sie auch weiterhin Beschlüsse treffen, die zulasten der Beitragszahlenden gehen, beziehungsweise der Pflegebedürftigen. Und das, glaube ich, darf nicht sein. Deswegen wäre es tatsächlich wichtig, auch für diese Kommission die Krankenkassen beziehungsweise die Pflegekassen und die Sozialpartner anzuhören zu den dortigen Vorschlägen. Denn auch im Bereich der Pflege brauchen wir Strukturreformen auf der einen Seite, aber auch Maßnahmen zur finanziellen Stabilisierung, sprich, dass Bund und Länder ihren Finanzierungsverantwortungen nachkommen.
Frau Wagenmann hat da schon was angesprochen, was vielen auf den Nägeln brennt. Herr Lambertin, erst in der vergangenen Woche sind wieder einmal die inzwischen immens hohen Eigenanteile für Pflegeheime durch die analogen und digitalen Blätter geflogen. Wie lässt sich diese Entwicklung stoppen, Herr Lambertin? Lässt sie sich überhaupt noch stoppen? Man hat nicht so den Eindruck.
Natürlich würde sie sich stoppen lassen, zumindest verlangsamen lassen, indem der Staat seinen Finanzierungsverantwortungen nachkommen würde. Frau Wagenmann hat einen Punkt schon angesprochen, nämlich die Frage der Investitionskostenfinanzierung von Pflegeeinrichtungen. Zu befürchten ist allerdings, dass bei einer Bund-Länder-Kommission wieder es zu Finanzverschiebungen kommt in der Verantwortung. Und am wenigsten in dieser Bund-Länder-Kommission sind die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler vertreten. Für die Angehörigen ist das natürlich ein ganz bitterer Prozess, wenn ihre Angehörigen teilweise bei gleichem Leistungsniveau immer mehr Geld bezahlen müssen für eine Pflegeeinrichtung, für die Eigenanteile. Und damit wird allerdings auch der Druck größer, sich finanziell neue Gedanken zu machen, weil natürlich auch die Kosten der Hilfe zur Pflege im SGB XII damit steigen werden, mit den steigenden Eigenanteilen. Man wird sicherlich auch noch mal sich Gedanken darüber machen müssen bei der Finanzierung, ob es nicht mehr wieder zurückgehen müsste in eine Richtung Grundlohnsummenanbindung. Denn die Diskussion um man kann nicht mehr ausgeben, als eingenommen wird, scheint ja an der GKV und an der sozialen Pflegeversicherung immer vorbeizugehen. Es sind in den letzten Jahren zahlreiche Ausgabensteigerungsgesetze beschlossen worden. Eine Entkopplung von der Grundlohnsummenentwicklung in vielen Leistungsbereichen hat stattgefunden. Und am Ende bezahlt immer nur der Beitragszahler höhere Beiträge.
80% der pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause gepflegt. Die engsten Angehörigen tragen also die Hauptlast. Mit den Babyboomern kommt aber jetzt genau jene große Bevölkerungsgruppe in das Alter, in dem das Pflegerisiko steigt. Mehr noch, es ist die Gruppe, die nachweislich weniger Kinder bekommen hat. Was muss sich strukturell in der Pflege ändern?
Strukturell wird sich in der Pflege ändern müssen, dass die Pflege weiter professionalisiert wird. Wenn die Familie nicht mehr einspringen kann für die Pflege, muss ja professionell es entsprechende Strukturen geben, wie das passiert. Und natürlich entsprechende Plätze müssen zur Verfügung gestellt werden. Wir brauchen große Investitionen im Bereich von Pflege, von Gesundheit, was allerdings natürlich auch wieder eine Wechselwirkung hat, weil diese Investitionen bedeuten ja auch Wirtschaftswachstum. Es ist ja nicht nur so, dass Sozialstaat Geld kostet, sondern er bringt ja auch viele neue Beschäftigungen. Wenn man sich anguckt, wie in den vergangenen Jahren im Gesundheits- und Pflegebereich die Arbeitsplätze gewachsen sind, auf inzwischen 7,1 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen nach den Daten des Bundeswirtschaftsministeriums, dann ist das ein Wachstumsbereich. Es sind keine verlorenen Ausgaben, sondern es sind Investitionen in die gesundheitliche und pflegerische Zukunft der Bevölkerung.
Mit dem Pflegekompetenzgesetz und dem Pflegefachassistenzeinführungsgesetz, endlich mal wieder ein Bandwurm von Gesetz, hat Schwarz-Rot zwei Gesetze aus der Ampelzeit jetzt wiederbelebt, die vom alten Bundestag nicht mehr final beraten werden konnten. Sind das Ansätze, die hinsichtlich von Strukturreformen in die richtige Richtung gehen bei der Pflege?
Das Pflegekompetenzgesetz ganz bestimmt, denn es regelt ja, dass Pflegefachpersonen höhere und mehr Kompetenzen zugeordnet werden. die sie dann tatsächlich auch vollbringen können. Das ist gut fürs System, weil damit auch andere Strukturen entlastet werden. Es macht auch den Pflegeberuf attraktiver. Deswegen ist das ein absolut richtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Rahmenbedingungen muss man sich dann auch noch anschauen. Was muss man dann alles sonst noch zum Beispiel auch an Vergütungssystemen etc. ändern, dass es nicht teurer wird, sondern besser wird. Aber ich glaube, ein Punkt ist auch klar. Wir werden, wenn wir uns die Zahlen anschauen, auch wenn es sehr, sehr erfreulich ist, dass zum Beispiel die Ausbildungsquote, die Daten wurden gerade vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht, in der Pflege um 9% gestiegen sind. Also es ist ein hochattraktiver Beruf. Wir haben viele Menschen, die sich dafür interessieren. Aber selbst unter diesen Bedingungen werden wir gar nicht genügend Pflegefachpersonen ausbilden können, um tatsächlich alle auch professionell pflegen zu können. Das heißt also, wir werden uns auch noch über andere Rahmenbedingungen Gedanken machen müssen, die jetzt dann kommen müssen im Rahmen einer Pflegereform. Dazu gehört zum Beispiel, sich Gedanken zu machen über die sogenannten Caring Communities. Dazu hat die AOK ja auch ein Konzept vorgelegt. Wie können wir sozusagen andere, wenn die Familie nicht mehr im großen Maßstab da ist, einbinden? Wie können wir Zugehörige einbinden, nicht nur Angehörige? Wie können wir Nachbarn, Kirchengemeinden, Vereine, wer auch immer da außenrum noch als Netz ist, wie können wir Netze knüpfen und hier entsprechend einbeziehen? Ein Punkt, den die Pflegebedürftigen oder die Babyboomer, die ja noch nicht pflegebedürftig sind, selbst machen können, ist natürlich selber fit zu bleiben und gar nicht erst pflegebedürftig zu werden. Das ist ja, glaube ich, für alle das größte Ziel. Und ich glaube, dann müssen wir uns auch noch Gedanken machen, wie können wir Pflege? Und das klingt jetzt sehr technisch und sehr herzlos, aber ich glaube, wir werden uns trotzdem drüber Gedanken machen müssen, wie können wir Pflege produktiver machen. Denn die aufwachsende Lücke zwischen Pflegebedarf und dem Pflegeangebot durch professionelle Fachkräfte werden wir nicht schließen können durch nur mehr Werbung von Fachkräften, sei es im Ausland, sei es eigene Leute ausbilden, sei es Leute in den Beruf zurückholen. Die Lücke wird so groß sein, dass wir sie nicht dadurch komplett schließen können. Wir werden uns überlegen müssen, wie können wir diese Lücke zusätzlich durch Produktivitätsgewinne und möglicherweise auch durch den Einsatz von Technik, zum Beispiel auch Digitalisierung und KI, schließen.
In der ambulanten Versorgung stehen auch zum Teil tiefgreifende Reformen an. Sie haben das Stichwort schon genannt, Primärarztversorgung, der Hausarzt, die Hausärztin soll künftig die erste Anlaufstelle werden. Die AOK fasst den Begriff noch etwas weiter, spricht von Primärversorgung. Welche Hoffnung verbinden Sie mit einer solchen Reform?
Ich finde es vor allem mal als ersten Punkt absolut richtig, dass das AOK-System von Primärversorgung spricht und nicht von Primärarztsystem. Ich glaube, diese alte Vorstellung, die man hat, alle gehen dann zum Hausarzt und der Hausarzt entscheidet und leitet einen weiter und man muss immer erst zum Hausarzt, bevor was passiert, ist eine falsche, denn dann kreieren wir einen neuen Flaschenhals, einen neuen Bottleneck, der gar nicht zu handhaben sein wird. Und soweit Primärversorgungssystem, wo auch andere Berufsgruppen eingebunden sind, und da schließt sich jetzt der Kreis auch zum Pflegekompetenzgesetz, denn einzelne Tätigkeiten werden bestimmt auch Pflegefachpersonen übernehmen können, ist genau richtig. Das Zweite, was wir innerhalb dieses Systems brauchen werden, wird sowas wie eine Ersteinschätzung sein, eine Anlaufstelle, die, sei es digital, sei es persönlich, sei es am Telefon, einschätzt, in welche Versorgung gehört dieser Mensch denn? Gehört er in die Grundversorgung? Gehört er in die Facharztversorgung? Gehört er ins Krankenhaus? Gehört er in den ärztlichen Bereitschaftsdienst? Oder gehört er einfach nur zu Hause auf die Couch mit einer Tasse Tee und einer Decke? Denn es kommt darauf an, dass die Patientinnen und Patienten in die richtige Versorgung kommen. Das wird am Ende des Tages dazu führen, dass die gefühlte Versorgung für die Patientinnen und Patienten besser ist, dass sie in die Versorgung kommen, die sie brauchen. Und zwar schnell auch in die Versorgung kommen, die sie brauchen. Auf der anderen Seite wird es das System aber auch entlasten, ressourcenschonend sein, personalschonend sein. Und es wird dann am Ende des Tages auch kostenstabilisierend oder im besten Fall, das wäre mein Wunsch, sogar kostensenkend sein.
Auf dem Ärztetag in Leipzig, Herr Lambertin, Ende Mai hat die Ärzteschaft heftig über das Primärarztsystem debattiert. Der Hausärzteverband ist dafür, sieht sich bestens vorbereitet, die Aufgabe zu übernehmen. Die Fachärzte halten dagegen. Mit gebrochenem Bein braucht man nicht den Umweg zum Hausarzt. Droht die Reform der ambulanten Versorgung am Ende am Ärztezwist zu scheitern?
Der Ärztezwist ist ja nur ein Symptom für das, was im Gesundheitswesen insgesamt stattfindet, dass es massive Verteilungskonflikte gibt, um die Beiträge der gesetzlich Kranken und Pflegeversicherten und ihrer Arbeitgeber. Welche Leistungsergruppe, welches Tortenstück von den Beiträgen sich einverleiben darf. Wenn jetzt verschiedene Arztgruppen miteinander öffentlich streiten, ist das ja nur ein Punkt, der sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet, bei den kassenärztlichen Vereinigungen, wo darum gestritten wird, wer welche Anteile an den Beiträgen, am Volumen des jeweiligen Kassenarztbezirkes wie bekommt. Das ist jetzt eine schöne Gelegenheit, mal zu sehen, inwieweit die verschiedenen Arztgruppen auch interessiert sind an einer besseren Versorgung der Menschen. Allen ist seit Jahren wissenschaftlich völlig klar, dass wir sowas wie eine Gesundheitsprimärversorgung brauchen, wo der Primärarzt eine Rolle spielt, aber nicht die gesamte Rolle spielt. Das wissen wir aus sämtlichen Erfahrungen weltweit bis Kanada, Skandinavien, dass es darum geht, dass man ein Primärversorgungssystem hat, wo Primärärzte, nicht Hausärzte, das ist ja in der gesundheitspolitischen Debatte immer ein bisschen unterbeleuchtet, dass da auch Gynäkologie, Pädiatrie und andere Gruppen auch noch eine Rolle spielen können, dass ein Primärversorgungssystem gibt, wo dann auch möglicherweise Sozialarbeit, Psychologen eine Rolle spielen, die tatsächlich die Leute für die beste Versorgung an die Hand nehmen. Frau Wagenmann hat ja dafür auch schon ein paar Beispiele angeführt, wie das aussehen kann. Ob damit dann der Streit zwischen den Leistungserbringern um den Beitragskuchen beendet wird, da habe ich Zweifel dran. Die entscheidende Frage wird sein, ob die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger wieder diese Konflikte mit Beitragsgeldern zuschütten. Und die Hoffnung verliere ich aber dennoch nicht, dass es in der Gesundheitspolitik irgendwann darum geht, die Versorgung der Menschen besser zu gestalten, statt die Konflikte der Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer mit Geld zuzuschütten. Und zwar zu unseren Lasten. Und das Konzept, was wir im Aufsichtsrat beschlossen haben zur Primärversorgung, ist ein wichtiger Schritt, den wissenschaftlichen Erkenntnissen und den praktischen Erkenntnissen weltweit endlich Rechnung zu tragen.
Apropos Verteilungskämpfe, die Klinikreform ist unter der Ampel eigentlich schon in trockenen Tüchern gewesen. Das soll sich nach Aussage der Bundesgesundheitsministerin im Grundsatz auch nicht ändern. Allerdings warten wir geradezu minütlich auf ein Klinikreform-Anpassungsgesetz. Fürchten Sie eine Verwässerung?
Ich fürchte, dass da Pakete geschnürt werden, die nicht zusammengehören. Denn bei den Klinikreformen geht es ja vor allen Dingen darum, unrentable und schlechte Versorgung aus dem Verkehr zu ziehen und stattdessen die Leute in gute Versorgung zu bringen, in gute stationäre Versorgung. Ob das immer notwendig ist, dass die Leute stationär aufgenommen werden, ist ja nochmal eine andere Frage. Tatsächlich haben die Leute aber ein Sicherheitsbedürfnis. Und in einer Zeit, wo Facharzttermine teilweise Monate im Verzug sind für Leute, die akut Probleme haben, akute Schmerzen haben und keinen Arzt finden, der sie akut auch behandelt, ist das Versorgungsinteresse an Kliniken mit ihren Notfallambulanzen natürlich ganz groß. Die Verwässerung, da besteht natürlich immer die Gefahr, zumal es ja auch eine Diskussion gibt, beziehungsweise leider keine Diskussion gibt zu dem Thema, was für ein Wirtschaftsfaktor eine Klinik vor Ort ist. Und jeder, der da Kommunal- oder Landespolitik betreibt, weiß, dass es erstmal um Versorgungsängste der Menschen geht, aber es geht auch um einen Wirtschaftsstandort. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Betrieb, was weiß ich, mit 2000, 2500 Beschäftigten in Ihrem Landkreis, in Ihrer Kommune und der würde schließen oder es würde gesetzlich drohen, den zu schließen. Da weiß jeder, was das bedeutet. Nur weil das Klinik heißt, findet darum keine öffentliche Diskussion statt, jedenfalls nicht unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten, aber die spielen natürlich im Hinterkopf auch immer eine Rolle und diese Interessen werden unter der Decke behandelt und wir werden da meines Erachtens ganz transparent drüber streiten müssen, wie wägen wir ab die wirtschaftspolitischen und die gesundheitspolitischen Interessen. Unsere Aufgabe ist, die gesundheitspolitischen Interessen der Menschen dort einzubringen. Aber wir können uns ja nicht vor der Welt verschließen. Teilweise werden die Argumente auch aus wirtschaftspolitischen Erwägungen vorgebracht, obwohl es gesundheitspolitisch dafür gar keine guten Gründe gibt.
Herr Lambertin hat angesprochen die wirtschaftspolitischen Einflüsse dieser Geschichte. Es gibt auch noch ein zweites Thema im Zusammenhang mit Klinikreform. Das ist die Notfallreform, die auch jetzt wieder ansteht, voraussichtlich und dazu ganz gut passt. Dass diese Dinge im Zusammenhang mit der Klinikreform in den vergangenen 3,5 Jahren nicht alle auf den Tisch gekommen sind. Hat das auch ein wenig mit dem nicht so ganz kooperativen Arbeitsstil von Karl Lauterbach, dem Vorgänger von Nina Warken, zu tun? Sie und Herr Lambertin hatten das durchaus kritisiert.
Genau, wir hatten das, und das ist tatsächlich mein Empfinden, dass wenn man eine Reform durchführen möchte auf Bundesebene, die maßgeblich die Länder betrifft, denn die Länder müssen die Krankenhausfinanzierung sicherstellen. So ist es im Grundgesetz und im Krankenhausfinanzierungsgesetz geregelt. Wenn ich sowas machen möchte, ist es natürlich immer ein kluger Gedanke, die Personen, die dafür zuständig sind, frühzeitig ins Boot zu nehmen und einzubinden und mit ihnen zusammen eine Reform zu machen. Aber ich glaube, das ist jetzt vergossene Milch. Der Blick nach hinten nutzt uns nichts mehr oder nur noch historisch. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und ich glaube, die Aufgabe von Frau Warken wird jetzt sein und man wird sie am Ende auch daran ein bisschen messen. Diese Krankenhausreform und Notfallreform, alles was damit auch zusammenhängt, gut nach vorne raus und im Sinne der Versicherten und der Beitragszahlenden auch zu managen. Sie hat so einen ikonischen Satz gesagt, wir wollen verbessern, nicht verwässern. Und ich glaube, an diesem Grundsatz wird man sie messen. Und es wäre sehr gut, wenn sie sich an ihn hält bei der Krankenhausreform, aber auch bei der Notfallreform.
Lassen Sie uns zum Thema Arzneimittel noch kurz kommen. Das Medizinforschungsgesetz ist ein weiteres Ampelgesetz, das in diesen Tagen Wirkung entfaltet. Der Pharmahersteller Eli Lilly hat zusammen mit dem GKV-Spitzenverband den ersten mit Inkrafttreten des Gesetzes möglichen vertraulichen Erstattungspreis für ein neues Medikament ausgehandelt. Wie blicken Sie auf diese Entwicklung?
Ich glaube, hier spielen auch wieder zwei Punkte, die gegeneinander abgewogen werden müssen, eine Rolle. Und das sind immer Punkte, die hier schon im ganzen Gespräch immer wieder aufkommen. Wir brauchen eine gute Versorgung. Wir wollen moderne Arzneimittel. Wir wollen die besten Arzneimittel. Wir wollen schnellen Zugang und wir wollen für die gesamte Bevölkerung Zugang. Wir wollen eine gute Versorgung in Deutschland. Wir sind auch tatsächlich in Europa und wahrscheinlich auch in der OECD diejenigen, die den schnellsten Zugang zu Arzneimitteln haben. Auf der anderen Seite muss die natürlich auch jemand bezahlen. Das sind die Beitragszahlenden. Und auch hier sehen wir aus OECD-Zahlen, dass wir im internationalen Vergleich sehr, sehr, sehr hohe Arzneimittelpreise haben. Da gehören wir tatsächlich zur Spitzengruppe mit dazu. Hier muss tatsächlich auch wieder ein Ausgleich hergestellt werden. Und die vertraulichen Erstattungspreise schaffen natürlich auch Probleme. Die haben wir selber auch als AOK-Bundesverband entsprechend kritisiert. Die Steuerung bei den Ärzten funktioniert nicht mehr richtig und so weiter und so fort. Hat also viele Kritikpunkte. Der zweite Punkt ist auch, was man zunehmend auch bei Gesetzgebung im Arzneimittelbereich macht, dass der Gedanke der Wirtschaftsförderung, der Standortförderung einen Punkt spielt. Wir wollen die Lieferketten sicherstellen, wir wollen in Deutschland oder in Europa produzieren und so weiter. Und dafür werden dann zum Teil Zuschläge und so weiter gezahlt aus Beitragsmitteln. Ich glaube, auch hier muss man wieder trennen. Wirtschaftspolitik und Standortpolitik ist Wirtschaftspolitik und Standortpolitik und muss dann wie in anderen Branchen auch aus Steuermitteln finanziert werden und nicht aus Beitragsmitteln. Und ich glaube, deswegen muss man hier auf dieses Feld ganz genau draufschauen. Und das Gute ist ja, der Sachverständigenrat für Gesundheit hat sein Gutachten 2025 genau diesem Thema gewidmet und hat aus meiner Sicht sehr kluge Vorschläge auch gemacht in seinem Gutachten. Die, glaube ich, sollte man auf jeden Fall bei allen Arzneimittelgesetzgebungsverfahren hier klug mit berücksichtigen.
Herr Lambertin, wie ist Ihre Einschätzung? Die Entwicklung der Arzneimittelausgaben, vor allem bei den neuen und patentgeschützten Medikamenten, beobachtet die AOK seit Jahren mit, sagen wir mal, Unbehagen.
Ja, zu Recht. Wir werden nicht drum rumkommen, sowas wie ein AMNOG-2-Gesetz zu machen, um die überbordende Preisentwicklung im gewissen Rahmen zu halten. Es spricht ja keiner davon, dass die Pharmabranche keine Gewinne mehr machen darf, sondern wir werden einfach darüber sprechen müssen, ob Mondpreise weiterhin gezahlt werden für bestimmte Arzneien. Wir werden sehen müssen, wie wir mit dem Trend der Individualisierung der Medizin umgehen. Erschreckend ist, dass immer individualisierter auch geforscht wird, während große Massenerkrankungen bei der Forschung und teilweise auch bei der Produktion von Arzneimitteln keine Rolle mehr spielen, sondern sich da auch Pharmahersteller, weil der Gewinn nicht groß genug ist, also sie machen dann trotzdem noch an dem Produktionsstandort Gewinn, aber für ihre Einschätzung nicht ausreichend Gewinn, sich aus zum Beispiel Arzneimittelproduktion dann zurückziehen. Wir haben das ja beim diesjährigen Preisverleihung vom Fritz Schösser Medienpreis auch angesprochen, was da die Herausforderungen für die Zukunft sind, und haben ja einen Preis vergeben an die Süddeutsche Zeitung hinsichtlich der Frage, wie ist die Entwicklung der Lieferketten. Und das Ergebnis ist ja, dass Lieferketten immer mehr unter Druck geraten, nicht nur hinsichtlich von Naturkatastrophen, sondern auch Handelswege, zum Beispiel durchs Rote Meer, nicht mehr sicher sind, dass neben Kriegen, Naturkatastrophen auch die Frage von Handelskriegen, und da können wir jeden Tag die Nachrichten hören, ein Zollkrieg ist ja nichts anderes als ein Handelskrieg, dass das auch Lieferketten gefährden kann. Und dann müssen wir darüber sprechen, wie wir Lieferketten entweder sicherer machen und oder die Produktion so weit wieder in sicheres EU-Land holen, dass die Lieferketten sicher sind, die Produktionsstandorte divers genug sind, um Abhängigkeiten zu vermeiden. Das wird Geld kosten. Da wird es auch meines Erachtens nur wenig Einsparungsspielraum geben bei dem Thema Lieferketten. Umso wichtiger ist, dass man über weitere Wege nachdenkt. Auf europäischer Ebene gibt es eine Initiative zum Beispiel zu Public Pharma. Damit wird man sich auseinandersetzen müssen, zum Beispiel auch mit der Frage, wenn ein Wirkstoff oder ein Medikament mit 90% Steuergeld finanziert worden ist mit der Erforschung, wie hoch dann der Anteil sein muss, dass die Allgemeinheit von diesen 90% Steuergeldern für die Forschung auch dann entsprechend profitiert. Aber das sind alles Diskussionen, die vor uns stehen. Das wären auch schwierige Diskussionen, weil natürlich die Frage von Strukturpolitik, von Beschäftigungspolitik, von Gesundheitspolitik und dabei eine Rolle spielen. Wichtig ist, dass wir das im Hinterkopf behalten und dennoch die beste Versorgung der Menschen weiter unser Hauptmotiv ist dabei. Über die Motive der anderen müssen wir uns aber im Klaren sein.
Wo sehen Sie denn da Möglichkeiten reinzugehen, Frau Wagenmann? Ich will es mal andersrum formulieren. Die EU versucht ja auch vor allen Dingen im Nachgang von Corona-Lieferketten sicherzustellen, unter anderem durch die Rückverlagerung von Produktionsstätten in die EU. Wirtschaftsunternehmen wie Pharmaunternehmen, die sie ja sind, werden das nicht für ein paar Groschen mehr tun.
Genau, und auf einen Punkt noch vorne dran, bevor ich auf die Frage eingehe, wollte ich auch noch sagen, ein Punkt bei Preisen von Arzneimitteln spielt ja tatsächlich auch noch die Mehrwertsteuer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Verständnis, warum in Deutschland auf Arzneimittel 19% Mehrwertsteuer erhoben werden und das Steuersäckel füllen, wofür Katzenfutter für Süßigkeiten und für Tierarzneimittel nur 7% fällig werden. Das war bis heute noch niemand in der Lage, mir zu erklären. Und damit könnten, wenn hier die Mehrwertsteuer korrekt abgesenkt würde auf 7%, tatsächlich auch ein Milliardenbetrag eingespart werden an Arzneimittelausgaben. Und was die Lieferketten und die Zurückholung nach Europa angeht, das wird am Ende des Tages eine politische Entscheidung sein müssen, ob man das tut oder nicht. Was ganz klar ist, natürlich kann man in Europa nicht alles produzieren. Das funktioniert nicht. Wir haben ein Handelssystem, wir haben ein Produktionssystem, wo wir stark arbeitsteilig vorgehen. Es wird uns niemals gelingen, übrigens keinem Land in der Welt aus meiner Sicht, alle Arzneimittel, die man braucht, selber komplett zu finanzieren. Das lohnt sich zum Teil auch überhaupt nicht. Das wird man sehen müssen, wie man das klug macht. Aber ein Punkt muss auch hier klar sein, wenn man hier tatsächlich Standorte zurückholt, das wird es nicht für 3,50 Euro geben. Sie haben es schon zu Recht gesagt, die Produktionskosten in Deutschland sind deutlich höher als an anderen Orten der Welt. Und was auch klar sein muss, wenn man eine solche Entscheidung trifft, die dann tatsächlich eine wirtschafts- und standortpolitische Entscheidung ist, dann ist sie auch ordnungspolitisch korrekt aus Steuermitteln zu finanzieren und nicht aus Mitteln der Beitragszahlenden.
Zum Schluss an jeden von Ihnen beiden noch eine Frage. Wenn wir uns, sagen wir mal, in einem Jahr zur nächsten Sommerpause, zur nächsten gesundheitspolitischen oder zu einer gesundheitspolitischen Bestandsaufnahme treffen, was wäre Ihr wichtigster Wunsch, was sich in den nächsten 12 Monaten gelöst haben soll?
Da bin ich ganz klar und ich habe hier wirklich große Hoffnung und das müssen wir endlich angehen. Wir brauchen bis dahin Strukturreformen in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der sozialen Pflegeversicherung, die dazu beitragen, dass wir tatsächlich die Beitragssätze stabilisieren und die Finanzen stabilisieren. Wir müssen dringend diese Strukturreformen angehen, weil sie Zeit brauchen werden, bis sie wirken. Und das passiert besser gestern als übermorgen.
Herr Lambertin, was ist Ihr größter Wunsch?
Mein größter Wunsch wäre, dass wir so etwas bekommen wie eine nachholende Qualitätsoffensive in der Versorgung. Wir haben jetzt viele Jahre hinter uns, wo es zu Kostensteigerungen, zu Ausgabensteigerungen bei der sozialen Pflegeversicherung und bei der gesetzlichen Krankenversicherung gekommen ist, ohne dass dem entsprechende Qualität oder insgesamt Versorgungsfortschritte entgegenstehen würden. Da wird man etwas nachholen müssen. Und wir werden uns mit einer gewissen Art von Kostendämpfung in den nächsten Jahren beschäftigen müssen und schauen, dass das nicht zulasten der Versicherten geht, sondern dass wir entsprechende Strukturreformen auf der Ausgabenseite, auf der Leistungserbringerseite bewerkstelligen und dafür auch Mehrheiten finden.
Danke Ihnen recht herzlich. Dr. Susanne Wagenmann und Knut Lambertin, die beiden Aufsichtsratsvorsitzenden des AOK-Bundesverbandes für die Arbeitgeber- bzw. Versichertenseite. Mein Name ist Ralf Breitkopf.